Travel Time, der Reisepodcast von Volker Hering und Françoise Hauser. Hallo Volker, sag mal, wie sagt man eigentlich guten Abend oder guten Tag auf Bulgarisch?
Dobre den, und meine Frau würde mich wahrscheinlich kreuzigen für die Aussprache. Es ist so mein Wunderpunkt, so sehr ich Bulgarien mag. Ich habe es einmal versucht, wirklich Bulgarisch zu lernen, und das war das bulgarische Kulturzentrum hier in der Leipziger Straße in Berlin. Und es war so dermaßen abgrundmäßig, dass ich einfach irgendwann nach 3 Stunden aufgegeben habe. Was den Vorteil hatte, ich kann jetzt ein bisschen Kyrillisch lesen, aber weiter aus als Dobre den oder so weiter kriege ich
nicht. Was für das klingt, das klingt wie mein eintägiger Ausflug ins Lettische. An der Uni.
Ins Lettische?
Ja, ja.
Wie kommst du denn aufs Lettische? Ist das nicht so ähnlich? Nee, das Estländische ist wie Finnisch, oder?
Ich glaube ja. Also Lettisch ist auch eine von diesen etwas schwereren Fragen. Du lernst die gerne mal in der Indogermanistik. Und ich fand das spannend, weil meine Oma eigentlich ursprünglich aus Lettland stammt. Aber wie gesagt, ich habe das
doch. Ach, echt? Ja. Weil meine Familie kommt ja aus Litauen.
Da siehst du hier.
Haben wir noch gar nicht drüber geredet.
Ne? Wow. Das machen wir dann aber mal privat. Nee, aber ich habe das, genau. Ich habe das genau einen Tag, also genau im Grunde genommen 90 Minuten probiert, und dann habe ich es bleiben lassen. Aber das klingt so ein bisschen wieder bulgarisch. Aber warum frage ich dich das überhaupt? Wir wollen ja hier unsere Hörer auch nicht langweilen. Natürlich geht es heute um Bulgarien. Und du hast uns, glaube ich, eine ganz tolle Destination mitgebracht, sagst du jedenfalls. Und ich sagte, ich bin durchaus skeptisch, weil ich war 2-mal kurz in Bulgarien. Ich fand es auch nicht schlecht, aber ich fand es jetzt auch nicht mega. Du musst mich heute echt überzeugen.
Wo warst du denn?
Ich war, das ist ewig lange her, denn da bin ich mal mit dem Bus nach Istanbul gefahren. Das war noch zu guten alten Ostblock-Zeiten. Und da sind wir durch Bulgarien gefahren.
Ja, wahrscheinlich im Norden. Oder? So im Norden.
Sofia.
Oh, ja, echt?
Sofia, okay. Da hätten wir dann die Gelegenheit gehabt, alle unsere Turnschuhe zu verkaufen. Wie gesagt, das war noch in den 80ern. Ne? so direkt weg vom Fuß. Heute ist das natürlich alles ein bisschen anders. Und dann war ich von Rumänien aus an der Schwarzmeerküste in Bulgarien. Das hat mir eigentlich durchaus gut gefallen, obwohl ich es auch immer noch so ein bisschen, ja, so diesen leichten Hauch von Ostblock habe ich da durchaus auch noch gespürt.
Wann war das denn?
Das ist noch nicht, das ist nicht lange her, das ist ein paar Jahre her. Na gut, das sind die alten Gebäude, Volker, ne? Ich meine, die haben ja nicht alles abgerissen. Es geht ja gar nicht, ne?
Ja, Gott sei Dank. Also was neu gebaut wird, ist ja manchmal auch nicht so richtig grandios.
Stimmt auch wieder, ja. Wo warst du denn?
Auf jeden Fall.
Wo warst du denn, Volker?
Naja, aber erstmal, um das zu sagen, ich meine, Bulgarien hat ein. Ja, also jetzt auch in der Corona-Pandemie irgendwo, wo kamen die ganzen Leiharbeiter her, die den Spargel gestochen haben? Die kamen auch aus Bulgarien. Und
Rumänien.
Ja, genau, da sind wir ja sozusagen familiär beide gut verbandelt, super. Und nein, also Bulgarien hat einen furchtbar schlechten Ruf. Ja, ist ja auch zusammen mit Rumänien so das Armenhaus der EU. Das stimmt schon alles. Und ganz ehrlich, so an der Schwarzmeerküste, es ist schon teilweise Ballermann für Arme. Also ohne jetzt irgendjemand, der da irgendwo billig 2 Wochen geschossen hat am Goldstrand oder am Sonnenstrand, ohne den Hörerinnen oder Hörern jetzt zu nahe treten zu wollen. Aber es ist schon was, normalerweise, wenn du ins Reisebüro gehst und sagst, ich hätte gern Bulgarien gebucht, 100% kriegst du eine Woche für 600 € inklusive Flug irgendwo am bulgarischen Ballermann, sprich also wahrscheinlich Goldstrand.
Ja,
oder Sonnenstrand. Sein. Eins von beiden. Und das prägt natürlich so ein Image für eine Destination. Und Bulgarien ist, und ich habe es erst kennengelernt, ist eine schöne Geschichte. Ich war ja vor 10 Jahren dann zum letzten Mal in Bulgarien gewesen, weil ich gesagt habe, irgendwo, wir waren dann da, wir haben ähnliche Erfahrungen gemacht wie du. Ich bin mit meiner damaligen einjährigen Tochter, und die zweite Tochter war noch nicht auf der Welt, und meine Frau und ich sind durchs Land gefahren, und es war alles irgendwie unsäglich. Es war furchtbar teuer im Land. Es war alles nicht wirklich touristisch erschlossen. Es gab nicht wirklich viel zu sehen. Und am Meer war es irgendwo noch nicht mal gewollt, aber definitiv nicht gekonnt. Mhm. Und da hat sich in den letzten 10 Jahren, jetzt war ich letztes Jahr Corona-bedingt auch, weil normalerweise ich bin dann irgendwo anders unterwegs in Asien und meine Familie macht dann Heimurlaub in Bulgarien, weil meine Schwiegermutter da auch noch wohnt, fährt irgendwo ein bisschen weiter unten im Süden der Schwarzmeerküste, wo es eigentlich auch ganz nett ist, in der Moritz oder so. Das ist ganz nett, aber nichts Besonderes. Und das muss ich mir eigentlich nicht antun, meine Schwiegermutter sowieso nicht.
Und, ich gehe mal davon aus, dass die weder Podcast hört noch Deutsch kann und hoffentlich auch das in Kombination, ne?
Ja, in Kombination ist auch gut so, dass ich weder besonders gut Bulgarisch kann, noch sie Deutsch. Das erleichtert die Kommunikation unheimlich, weil meine Frau da irgendwo zwischensteht und das immer abbremst. Wie auch immer, auf jeden Fall wegen Corona haben wir dann gesagt und ich hatte dann auch einen Auftrag für Marco Polo, da den Bulgarien-Reiseführer zu updaten. Dachten wir, fahren wir mal runter und schauen uns das mal so richtig hardcore an. Mietwagen von Sofia dann durch das Rila-Gebirge, durch das Piring-Gebirge und durch die Rhodopen nach Plovdiv und weiter zur Schwarzmeerküste. Das sind 2 Wochen und das war so der Punkt, wo ich gesagt habe, meine Fresse, ist das eigentlich ein geiles Land?
Das muss man jetzt mal so stehen lassen. Das muss man jetzt so in der Stille stehen lassen.
Ja, auf jeden Fall, weil wenn ich dann zu Hause erzähle, Bulgarien ist ein super Land, da sagen alle, ja.
Ach, und warum jetzt? Volker, ich kann es mir auf eine gewisse Weise durchaus vorstellen, weil ich kenne es ja aus Rumänien. Natürlich, klar, Plattenbau und all die Sachen, diese ganzen Sünden aus der Vergangenheit, auf der anderen Seite aber auch zum Teil ganz tolle Architektur und ganz tolle Landschaft und dann eben immer so dieser Hauch von Geheimtipp, weil eben dieser alte Ruf dem so ein bisschen im Weg steht, ne?
Du darfst ja nicht vergessen, was den Balkan angeht. Bulgarien ist ja so mittenmang, wie der Berliner sagt. Also genau mittendrin. Ja. Und dann kommen wir unserer Destination auch schon näher, weil es geht ja nicht allgemein um Bulgarien jetzt, sondern es geht eigentlich um ein ganz kleines Städtchen mit 250 Einwohnern namens Melnik. Und das ist so mittendrin im Piringgebirge, aber eigentlich so im Herzen von, jetzt wird schwierig, Mazedonien. Ja, da hauen sich ja die Griechen, die Mazedonier, die Hardcore-Ex-Jugoslawen, und die Bulgaren, die Köpfe ein. Was ist Volker, jetzt Mazedonien?
Das ist uns egal, oder?
Ja, aber es ist ganz spannend, weil das eigentlich so eine Region ist, die immer sehr, sehr international war. Mhm. Es war sehr international irgendwo, da waren ganz viele Volksgruppen und vor allen Dingen war es eine Handelsregion. Ganz viele verschiedene Regionen, die miteinander durch internationale Handelswege verbunden waren und an einem dieser Kreuzung lag Melnik.
Okay, das musst du jetzt ein bisschen erklären. Wo eigentlich genau jetzt? Wo sind wir in Bulgarien? Norden, Süden, Osten, Westen, okay. Mittendrin? So von Sofia aus gesehen vielleicht?
Ja, also mein Geografielehrer wird mich jetzt kreuzigen.
Gehst mal so rechts und links anstatt Ost und West.
Ja, sozusagen Sofia nach unten weg und dann ein bisschen rechts rüber. Also auf gut Deutsch Südosten von Sofia. Mhm. Reine Luftlinie würde ich sagen, ja, so 150 maximal, ja, eher 150 als 200 Kilometer. Mhm. Aber wie man so schön sagt hier im Idiom, am Arsch der Heide. Also JWD. Du fährst von Sofia, JWD, sagt der Berliner, Arsch der Heide oder wie auch immer. Ja. Es ist definitiv nichts, wo man jetzt von Sofia sagt, ach, fahren wir mal nach Melnik.
Ist das schwierig zu erreichen jetzt? Ich sag mal so, ist das jetzt irgendwie im Gebirge oder gibt es da keinen Zug? Oder?
Ja, es ist absolut im Gebirge. Mhm. Ja, und vor allen Dingen, es gibt auch keinen Zug. Und es ist einfach wirklich so auch von den touristischen, so von den Rennstrecken auch ein bisschen außen vor. Mhm. Und vor allen Dingen ist es so eine Art Sackgasse. Weil du kommst dann, du bist in Melnik. Mhm. Und dann kommst du einfach nicht mehr wirklich weiter.
Sag mal, mach mal so ein bisschen Kopfkino für mich. Ich finde den Namen zwar, der klingt jetzt schon irgendwie spannend, aber ich habe keine Ahnung, was mich da erwartet.
Ja, also Melnik ist ein bisschen tricky, weil es gibt noch einen Melnik in Tschechien. Und das kennen die meisten.
Ist das nicht ein Klassiker?
Und das ist auch so ein
dieses Navi eingestellt und sich wundern, dass die nicht kyrillisch schreiben?
Ja, ist wirklich so, weil wenn ich jetzt sage Melnik, sagen viele Leute, ah ja, war ich schon mal. Das ist in der Nähe von Prag. Schönes, altes Städtchen, schöne Alpen, schön restauriert. An der Moldau, nee, nicht so richtig. Aber also vielleicht sollte man erstmal klären, wie kommt man überhaupt nach Bulgarien, weil das ist so eine ganz spannende Geschichte. Ich habe nämlich vor kurzem versucht, so auch im Eindruck, dass ich ein Fahrrad mit runternehmen wollte, wie schaffe ich das, ohne zu fliegen? Also erstmal, es gibt Direktflüge, was wunderbar ist. Also Ryanair fliegt von Berlin und von Nürnberg direkt nach Sofia. Mhm. An die Schwarzmeerküste kommst du mit EasyJet. Also auch relativ einfach, auch relativ günstig.
Warum auch nicht, meine Folge, Idee, warum auch nicht? Ich meine, also ich bin ziemlich immun, was Flugscham angeht. Ich reise nämlich gerne.
Ja, weniger Flugscham. Also ich habe einfach keinen Bock auf Fliegen. So. Ich mag das einfach nicht. Und sehe gerne was auf dem Weg runter. Weil es geht, das hat man ja bei Rumänien auch so. Man kann auch mit dem Bus runterfahren. In 24 Stunden ist man...
Oder auch mehr. Oder auch mal mehr.
Naja, es ist tatsächlich, Sofia sind 24 Stunden relativ verlässlich. Ja. Meine Schwiegermutter macht das häufiger mal, weil sie bringt ja immer eine große Kiste mit Gemüse und Ähnlichem mit. Da kann man nicht fliegen, weil die 50 Kilo kriegst du einfach nicht ins Flugzeug.
Da guckt auch der Zoll immer ein bisschen kariert, wenn du sowas auspackst. Ja. Ja.
Genau, also deswegen 24 Stunden ist verlässlich ab Berlin auf jeden Fall. 24 Stunden bist du insofern mit dem Direktbus. Mhm. Die fährt auch zweimal täglich.
Ganz kurz, das ist doch bestimmt auch erheblich günstiger als Fliegen, oder? Bus ist doch meistens nicht so teuer. Das sind doch diese Gastarbeiter.
Ja, ja, genau. Also ja, hin zu Spargel, zurück zu was auch immer. Aber es ist, es ist 40 Euro oder so. Mhm. 40, 45 Euro, dann bist du...
Ich habe das nämlich mal mit Rumänien gemacht. Da können wir eine eigene Folge zu machen. Das war wirklich spektakulär. Das war Abenteuer. Wusste ich gar nicht, dass Europa so abenteuerlich werden kann. Und deswegen musste ich auch lachen bei 24 Stunden, weil das bei mir natürlich dann nicht stimmte, sondern es wurden ratzfatz einfach mal 40 draus. Ne? Und so.
Ich kann es relativ bestätigen aus den letzten Jahren. Es waren immer so rund 24 Stunden. Mhm. Mit der Bahn bist du nicht viel, viel langsamer. Mhm. Ist halt irgendwo von hinten durch die Brust ins Auge. Also du steigst mehrmals um. Aber die Route so, wenn du in Bayern bist oder so irgendwo in Süddeutschland, da kannst du wunderbar Richtung Kroatien runterfahren. Und dann also Slowenien, Kroatien und dann steigst du um bis in Serbien, vielleicht in Zagreb mal übernachten. Und dann gibt es so einen Bummelzug, der bis an die bulgarische Grenze fährt, steigst einmal um, bist du auch in 30 Stunden, bist du auch unten. Mhm. Hast zwischendrin vielleicht auch das eine oder andere gesehen. Das sind recht nette Städte auch zwischendrin. Also ja, Belgrad zum Beispiel ist eine ziemlich spannende. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Man kommt da runter und selbst mit dem Flugzeug.
Volker, das ist doch dann auch so eine Interrail-Destination, ne? Für den Fall, dass wir hier mal so ein paar ganz junge Hörer haben.
Auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie das inzwischen mit dem ehemaligen Jugoslawien ist. Also da ist ja Serbien, ist ja so die kleine Insel, die nicht in der EU ist. Mhm. Aber theoretisch kommst du ja auch über Ungarn und dann über Rumänien, von oben dann über Vidin, also über die Donau. Und dann nach Sofia geht auch. Mhm. Also auf jeden Fall kommst du mit dem Zug auch relativ effektiv, ist kein ICE. Aber ist, glaube ich, auch eine Möglichkeit auf jeden Fall.
Das hat ja auch ein Flair. Hat Flair, ne? Also Zug hat ja auch was. Also.
Ja. Und für alle, die es ein bisschen eiliger haben, in 2 Stunden bist du unten, von Berlin zumindest, bist du in 2 Stunden in Sofia. Ist auch, und das kostet so, also je nachdem, wann du buchst, irgendwas zwischen 120 und 300 Euro einfach.
Flug jetzt.
Also da kommst du auch. Jetzt. Flug, ja. Genau.
Das werden wahrscheinlich die meisten machen, die jetzt nicht so viel Zeit haben. Ne?
Genau. Ja, und dann brauchst du dann fast genauso lange, um nach Melding zu kommen. Weil gesagt, es gibt da auch Busse. Ich denke, es gibt auch, ich habe es nicht gecheckt, aber eigentlich der Bulgare fährt auch ganz gern mit dem Bus überall hin. Also ich denke mal, es gibt garantiert auch einen Direktbus von Sofia nach Melnik oder mit einmal umsteigen geht. Und kleiner Tipp für alle, die gerne selbst fahren. Es ist unheimlich günstig und einfach in Bulgarien auch direkt vom Flughafen weg ein Mietauto sich zu holen. Kostet irgendwas zwischen 20 und 30 Euro am Tag. Also auch das ist super.
Volker, diese Worte aus deinem Munde.
Ja, ich fahre ja, ich bin ja jetzt ab Mitte Juli dann auch da, aber ich fahre natürlich Fahrrad. Mhm. Aber ich habe da die, als ich die Radstrecke da erkundet habe, bin ich natürlich mit dem Mietauto gefahren, weil die Familie auch mit dabei war. Ja, klar. Man muss dazu sagen, es ist Balkan und so fahren die dann auch. Und die Straßen sind zwischendrin, also nach jeder Kurve lauert ein großes Schlagloch.
Das ist doch dieses, das kenne ich noch aus Rumänien, geht alles, aber fahr nicht nachts. Weil dann siehst du nämlich
nicht. Ja, oder fahr nicht zu schnell. Ja, also fahr nicht zu schnell und vor allen Dingen rechne ständig damit, dass irgendjemand auf deiner Fahrbahn kommt. Mhm. Im Zweifelsfall ein Eselskram. Also es ist schon, das Balkan-Klischee lebt irgendwie noch, aber eigentlich wollte man das ja so ein bisschen auch, naja, es wird nicht richtig gelingen, aber also es ist mehr als dieses Balkan-Klischee. Ja, also wir sind jetzt...
Volker, ganz ehrlich, ich habe auch nichts gegen das Balkan-Klischee. Es gibt ja auch gute Klischees. So ein bisschen Balkan will ich ja schon auch haben. Ne? Also wenn ich jetzt, wenn ich will, dass das ist wie woanders, dann fahre ich woanders hin.
Auf jeden Fall. Also wie kommt man da nach Melnik? Wir haben es kurz aufgezeigt. Es ist nicht der leichteste Weg, aber es lohnt sich vor allen Dingen, weil, also Sofia allein liegt ja schon mal ganz nett. So in einem Tal mit Bergen rundherum und dann wird es eigentlich, wenn man Richtung Süden fährt, Richtung Rila-Gebirge, da gibt es das Rila-Monastery, also da gibt es ein wunderschönes Kloster, das man sich angucken kann. Also man kann sozusagen das auch ganz einfach Etappe für Etappe Richtung Süden fahren und ist irgendwann dann in Melnik. Und das ist wirklich JWD, Arsch der Heide, aber wunderschön. Liegt so ein bisschen in so einem Art Dreiländereck zwischen Bulgarien im Norden, dann im Süden ist Griechenland und links hätte ich fast gesagt, im Westen ist Mazedonien, mhm. Also die ehemalige, wie war es, ist ja wurscht, also auf jeden Fall Mazedonien. Ich sage jetzt mal Mazedonien, hoffe, dass meine Frau mir nicht den
Kopf. Ich glaube, dass Kopf das auch ist. Offiziell so heißt. Also diese Namensstreitigkeiten, die sind das eigentlich ganz lustig. Ist das nicht irgendwie Nordmazedonische Republik oder irgendwie sowas?
Nordmazedonien heißt es und früher hieß es die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien.
Kürzer geht nicht, ne?
Nee, genau. Ja, und ich habe es einmal erlebt, dass zwei Leute, die ich sehr schätze, mit denen ich auch zusammenarbeite, einen Griechen und einem Deutschen, der aber mit einer Bulgarin verheiratet ist, und wir haben eine Radtour angeboten, die durch Mazedonien, also durch sozusagen die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien führte. Die haben sich bis aufs Blut gestritten. Aber das müssen wir jetzt nicht vertiefen. Aber das ist ganz spannend, da wirklich im Netz mal zu gucken. Wie auch immer, auf jeden Fall ist das so ein Dreiländereck und da ist dann auch wirklich erstmal, man fährt danach Melnik rein und dann ist auch wirklich erstmal zu Ende. Aber man hat nicht das Gefühl, um Gottes Willen, wo bin ich da gelandet, sondern im Gegenteil. Es gibt die sogenannten Melniker Pyramiden, mhm. Und das ist so eine Sandsteinformation, also viel Verwitterung. Also für dich als Sinologin, stell dir mal Guilin, diese Karstlandschaft, mhm, vor. Aber ein bisschen spitzer und dann mit Sandstein. Mhm.
Klingt cool.
Und das ist, ja, das klingt verdammt gut. Vor allem kannst du da auch wandern. Mhm. Und in dieser Landschaft, also in diesen Pyramiden, in diesen spitzen Gebilden aus Sandstein, liegt eine Stadt, die einst mal wichtigste Stadt Bulgariens war. Man glaubt es fast nicht. Und seit den diversen Balkankriegen dann Anfang des 20. Jahrhunderts einfach komplett zerstört wurde. Die Handelswege waren plötzlich abgeschnitten und von 25.000 Einwohnern, die das Anfang des 20. Jahrhunderts hatte, damals Großstadt, mhm, Sofia hatte gerade mal 1.000 Einwohner mehr, haben wir jetzt noch 250 Einwohner. Mhm. Aber was toll ist, die alte Architektur ist entweder noch erhalten, mhm, also von dem, was nicht zerstört wurde, oder wieder aufgebaut. Das heißt, da du hast so diese, ja, es gibt so diesen Terminus Wiedergeburtsarchitektur, mhm, in Bulgarien. Also diese, wenn man so an Bulgarien denkt und mal Bilder gesehen hat von traditionellen bulgarischen Gebäuden, dann hat man das vor Augen. Ja. So schöne zwei- bis dreistöckige Fachwerkhäuser, sage ich jetzt mal, das trifft es nicht ganz, weil also nicht so ganz viele Verstrebungen sind, aber man kann sich ein bisschen was darunter vorstellen.
Ist das jetzt, also das ist jetzt quasi wie so eine Art Bergdorf, Ex-Bergstadt, also das, ich habe ich das richtig verstanden, liegt richtig in den Bergen.
Ja, es liegt halt in diesen Pyramiden. Es sind nicht wirklich Berge, es liegt im Piringebirge. Das ist aber eigentlich sowas wie, ja, also wenn man jetzt das Vergleich heranzieht, irgendwie die Rhön oder den Bayerischen Wald, dann liegt man sehr, sehr nah dran. Oder Thüringer Wald oder so.
Also nicht so mega also hoch.
Klassisch, nicht mega hoch, aber klassisches Mittelgebirge. Übrigens für alle, die Skifahren, im Winter auch wunderbar zum Skifahren. Aber das ist so eine kleine Enklave praktisch mit diesen Formationen, die einmalig sind. Und da drin eben dieses Dorf, ja, Bergdorf oder dieses traditionelle Dorf. Und das war lange Zeit ziemlich vergessen. Und heute leben die Leute nicht nur vom Tourismus, aber auch. Und einer der Gründe, warum man dann auch hinfahren könnte, ist nicht nur, weil es schön ist, weil alte Architektur da ist, sondern es gibt einen Wein, der ist nach Melnik benannt. Also es gibt einen Wein aus Melnik.
Also eine Rebensorte oder so ein Weingut?
Eine Rebsorte. Eine Rebsorte, die auch früher ganz bekannt war, inzwischen so ein bisschen verloren gegangen ist, weil das oft auch, ich meine, das ist das nächste Vorurteil, bulgarischer Wein, nur Plörre, weil man irgendwo nur die Supermarktmarken aus den 80ern im Kopf hat. Aber es gibt ja, auch das haben wir ja bei Rumänien schon gesagt, es gibt in Bulgarien inzwischen auch fantastischen Wein. Und Melnik gehört jetzt als reine Sorte nicht unbedingt dazu. Aber was inzwischen gemacht wird, die wird untergemischt. Also es werden Cuvées gemacht mit anderen Traubensorten.
Ich glaub,
und da kannst du dich echt, da kannst du dir den Kopf wegsaufen und zwar aufs Feinste, wenn du das alles durchprobieren möchtest, weil es wirklich fantastisch
ist. Ich glaube, das ist was, das ist mir immer wieder aufgefallen, da redet man wirklich gegen Mauern. Also ich habe schon öfter mit so Hobby-Weinkennern, ne, drüber geredet, dass es jetzt, sei es Rumänien, sei es Bulgarien, richtig gute Weine gibt. Und das nicht erst seit gestern. Aber die kommen halt einfach nicht hierher. Die werden vor Ort getrunken. Die sind auch teuer. Das ist also teuer im Sinne von vielleicht jetzt nicht für uns, aber für die Leute vor Ort ist das durchaus auch hochpreisige Ware. Das ist nicht irgendwie dieser Supermarkt, 2 Euro die Flasche, sondern das sind richtig, richtig gute Weine zum Teil.
Ja, also für einen guten Wein zahlst du im Supermarkt, wohlgemerkt, in Bulgarien auch so um die 6-7 Euro umgerechnet. Ja. Das ist dann lokaler Wein und der ist dann aber auch richtig, richtig gut. Das Problem ist, das war ganz witzig, weil wir waren ja letztes Jahr während der Pandemie da und dann gab es richtig, richtig guten Wein, den wir so auch noch nie gefunden haben. Und es hat sich herausgestellt, dass ganz viele Winzer in Bulgarien oder auch große Firmen, die Wein herstellen, den größten Teil der Ernte nicht selbst verwerten, sondern sozusagen als Beiwerk, als Beimischung an französische, an spanische, an deutsche Winzer verkaufen.
Ach, okay, aha.
Also die bauen dann Cabernet Sauvignon an, ja, das wird dann rübergeschippt in die EU und wird untergemischt dann. Sozusagen, weil die spanischen Weinberge eben diese Menge nicht hergeben und so weiter und so fort. Jetzt war das aber wegen der Pandemie alles unterbrochen. Das heißt, ganz viele Winzer haben, also gerade kleine, haben gesagt, so, was machen wir jetzt mit dem Wein? Wir haben ihn ja. Und haben dann überlegt, okay, das ist die einzige Chance, die wir haben, eigentlich der einheimische Markt. Und dann haben ein bisschen ausprobiert. Und das war ziemlich spannend. Da entwickelt sich gerade wirklich eine kleine, aber feine Szene. Es gibt in Melnik zum Beispiel jetzt sind wir schon von beim Essen, wir kommen immer wieder aufs Essen und aufs Trinken.
Machst du ja dreimal am Tag, Volker, kommst du nicht drum rum, ne?
Ja, genau. Also ein wunderschönes kleines Restaurant, das heißt Menschhefer Kaschta. Und das ist auch wirklich das beste Restaurant vor Ort, also mitten auf der Hauptstraße. Übrigens, Orientierung in Melnik, ganz einfach. Es gibt eine Hauptstraße, die endet nicht ganz, aber fast in Melnik. Und dann gibt es eine Straße, die führt davon weg und das ist praktisch der Ort. Und so ziemlich am Ende hast du daneben die Menschhefer Kaschta. Und die haben auch einen eigenen Weinberg oder Weinberge und probieren halt ein bisschen rum. Das heißt, du kannst da ausgezeichnet bulgarisch essen und nebenbei dann dich so ein bisschen durchprobieren, was die so alles an Cuvées dann, und es sind meistens Cuvées. Also reine Sorten sehr, sehr selten. Es gibt den Mafrod, das ist auch eine bulgarische Traube, die auch relativ lecker ist. Ja, und dann zu fantastisches Essen. Vielleicht Essen ist vielleicht auch ein Thema.
Natürlich, aber du, warte mal ganz kurz, bevor wir zum Essen kommen, würde ich jetzt gerne noch mal wissen, was gucke ich mir in Melnik an, wenn ich jetzt da bin? Also ich meine, Atmosphäre, schönes Städtchen, das ist natürlich eine Sache, das finde ich auch ganz klasse. Aber gibt es da jetzt außer diesen Sandsteinbergen vielleicht noch was, wo du sagst, jo, das muss dann so auf die Liste?
Ja, also im Ort selber ist erstmal die Atmosphäre ganz nett. Es ist wunderbar, gerade beim Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, diese Szenerie. Viel zu sehen gibt es im Ort selber nicht. Es gibt das Kordopolov-Haus. Das ist so ein kleines Schloss, ist übertrieben, aber das ist so ein ganz, also normalerweise sind diese Häuser da, die traditionellen Häuser, relativ klein. Und ein Weinhändler hat gedacht, ach, das geht auch ein bisschen größer. Und hat dann irgendwo aufgestockt und ausgebreitet und hat sich irgendwelche feinen Gläser, also feinen Fenstergläser aus der K&K-Monarchie kommen lassen und so weiter. Hat unten ein wunderbares Felsgewölbe eingerichtet, wo dann der Wein gelagert wurde, wo man inzwischen auch eine Weinprobe machen kann. Aber man ist da eigentlich auch als Basis, weil so schön das ist, einer der Hauptattraktionen, und deswegen kommen die meisten Leute auch dahin, ist das Rogan Monastery, also das Rogan-Kloster. Das Rogan-Kloster ist einer der ältesten oder inzwischen wahrscheinlich sogar das älteste noch erhaltene traditionelle bulgarische Kloster. Das liegt ungefähr 6 Kilometer noch sozusagen vom JWD nach ganz JWD. Da ist dann wirklich Schluss. Danach ist dann nur noch Feldweg und alle Einheimischen sagen, nicht weiterfahren, wilde Hunde, macht es nicht. Und es ist ein wunderschönes, altes, gut erhaltenes Kloster. Sieht so ein bisschen aus wie so eine Karawansari. Also irgendwo Holzgebäude auf Wehrmauern, war auch so eine Art Wehrkloster. Und in der Mitte, also wunderschöne Oase mit vielen Bäumen und zwischendrin eben die eigentliche Kirche oder die Hauptkirche von dem Kloster mit sehr schön erhaltenen Wandfresken und einem wunderschönen Altar. In sehr schöne Darstellung, religiöse Darstellung. Allein das lohnt einen halben Tag, da einfach mal hinzulaufen. Das ist nämlich auch was. Wer gerne wandert, mit dem Fahrrad nicht so, weil es geht hoch und runter und so weiter. Und sämtliche Leute, die dann mit dem Auto hinkommen oder mit den Bussen, fahren die gleiche Straße. Also ist vielleicht nicht so die beste Idee. Und das von mir, der normalerweise überall hinfährt mit dem Fahrrad. Aber man kann eben über diese Pyramiden von Melnik, über einen Seitenweg auch zu dem Kloster hinlaufen, kann sich das angucken, kann da so einen halben Tag sich Zeit nehmen. Das lohnt sich wirklich, also ein halber Tag ohne Probleme. Es gibt auch, nebenan gibt es auch ein Restaurant, wo man einkehren kann, wo man Mittag essen kann. Und dann kann man im großen Bogen zurücklaufen bis nach Melnik.
Durch?
Und so, da ist ein Ort.
Was ist das? Wald? Wiese?
Ja, das ist auch wieder teilweise die Pyramiden, also teilweise ähnliche Landschaft, teilweise dann eben so traditionelles Mittelgebirge, aber jetzt nicht sehr steil, sondern eben so recht gut zu laufen. Und auf halbem Wege zurück, wenn man so einen Bogen schlägt, ist ein Ort, der heißt Slatolist. Und das ist so ein eigentlich ein kleines Dörfchen, so ein Weiler, würde man wahrscheinlich sagen. Aber da gibt es auch so eine kleine Kapelle und da gibt es eine fantastische Darstellung. Die Bulgaren oder zumindest die Ikonenmaler oder die religiösen Maler haben immer so ein bisschen Sinn für Humor auch gehabt, für das Abstruse. Und da gibt es eine Darstellung, wo der Teufel ins Weihwasser pinkelt.
Sehr hygienisch.
Sehr hygienisch. Doch, aber ich meine, da muss man erstmal.
Das ist in der EU überhaupt nicht erlaubt.
Ja, kommt drauf an, ob jetzt die Pisse genormt ist. Aber ja.
Lass mal.
Wir müssen das nicht ausführen, aber es ist so generell, also wer in Bulgarien ist, es lohnt sich in jedem Kloster mal in die Ecken zu gucken. Mhm. Also nicht, weil der Teufel da hingepinkelt hat, sondern weil es teilweise abstruse Darstellungen gibt. Es gibt diesen Klassiker, der leider oder vielleicht auch witzigerweise immer wieder kolportiert wird in Reiseführern, dass angeblich irgendwo Jesus aus einer Raumfähre aussteigt. Mhm. Weil man sieht so irgendwo, was er sieht, ja, aus wie so eine Rakete. Mhm. Und da ist dann Jesus davor.
Aber Volker, nur mal so, um mal so einen ganz kleinen, ganz kurzen Exkurs zu machen. Was du nicht weißt, ist, dass Jesus gar nicht gestorben ist, sondern der hat sein Leben in Japan in aller Ruhe zu Ende geführt. Und es gibt heute noch Menschen, die sozusagen Nachfahren von Jesus sind. Es gibt da einen Ort, wo man der Meinung ist, dass ein Bruder von Jesus sich hat austauschen lassen, um ihn zu verschonen. Ist eine geile Geschichte. Wenn wir mal eine Japan-Folge machen, muss die rein. Ist völlig irre. Und ja, also ist...
Wenn wir gerade dabei sind, die neueste Theorie, die gerade in Bulgarien rund geht, ist, dass Buddha ein Bulgare war. Mhm. Weil es gab wohl einen bulgarischen, also die Bulgaren haben ja sowieso alles erfunden und alles. Also Alexander der Große, Mazedonier, war natürlich Bulgarer.
Klar, logisch.
Elias Canetti, ja, der in Ruse an der Donau geboren wurde, damals Rumänien, da gerade mal irgendwo so 10-12 Jahre gelebt hat und dann ausgewandert ist, ja, ist natürlich Bulgarer und so weiter und so fort. Und die neueste Entwicklung ist, es gab wohl einen Stamm, einen Bulgarischen, der hieß Sakya und Sakya Moni, also der Prinz von Moni, der andere Name für Buddha, da wohl und so weiter und so fort. Also es ist ganz spannend, aber um die Geschichte mit dem Heiligenschein, das ist es nämlich, zu Ende zu bringen, das Raumschiff ist kein Raumschiff, sondern ein Heiligenschein. Mhm. Und der wird auch traditionell in der orthodoxen Kirche so dargestellt. Aber es wird immer gerne kolportiert, irgendwie Jesus steigt aus dem Raumschiff aus und der Teufel pinkelt ins Weihwasser.
Volker, wir wissen es nicht, wir wissen es nicht. Vielleicht ist ja was dran.
Ja, man weiß es nicht, aber was wir wissen, ist, dass diese Wandlung dann spannend ist und vor allen Dingen, wie gesagt, also wenn ihr mal in Bulgarien seid, in den Kirchen, guckt in die Ecken. Ja, guckt in die Ecken, guckt auf die Ikonografie, weil das ist ziemlich spannend. Also allein dafür, für Leute, die sich dafür interessieren. Mhm. Für Leute, die sich nicht so dafür interessieren, es ist oft wunderbar bunt. Mhm. Inzwischen fantastisch restauriert. Also jedes bulgarische Kloster ist eigentlich eine Reise wert.
Du, ich hätte jetzt mal zwei ganz wichtige Fragen, die mir jetzt unterwegs aufgefallen sind. Die erste ist, ich weiß, dass man in Bulgarien durchaus auch mit Fremdsprachen durchkommt. Das ist ja generell in Osteuropa immer so ein bisschen diese Angst vor den Fremdsprachen, die ist ja eigentlich nicht so da, weil man sowieso oft mehrere Sprachen spricht, ne? Aber wie sieht das in so einem kleinen Ort wie Melnik aus? Kommst du da mit Englisch oder dergleichen durch?
Überhaupt kein Problem. Also Deutsch oder Englisch, je nachdem, auf wen du triffst.
Ob die vorher bei Tönnies gearbeitet haben, meinst du?
Ja, zum Beispiel, ja, oder auf dem Spargelfeld schon mal was gestochen haben. Ja, also du hast das sehr, sehr häufig, dass Leute auch Deutsch sprechen, weil unheimlich viele, man muss ja auch mal sehen, dass von den noch, ich glaube, inzwischen sind noch 8 Millionen Bulgaren in Bulgarien. Es gibt weltweit, glaube ich, 12 Millionen Bulgaren.
Ey, so wenig?
Das heißt vier.
So wenig?
Es sind relativ, ja, es sind extrem wenig.
Total wenig vor.
Naja, auf jeden Fall so ein Drittel der Bevölkerung ist entweder im Ausland oder war da mal, also extrem viel. Das heißt, die Chance, dass man mit Deutsch oder Englisch oder Französisch oder Chinesisch oder welcher Sprache auch immer zurechtkommt, ist sehr, sehr hoch. Es ist inzwischen auch so, du hast tolle Unterkünfte, auch ganz viel so familiär geführt, also ganz wenig eigentlich so die großen Hotelketten. Mhm. Also in Melnik hast du ein recht nettes Hotel, das so ein bisschen außerhalb ist, also außerhalb heißt hier 1 Kilometer an der Hauptstraße. Vielleicht, wenn man mit Kindern unterwegs ist, ganz nett, weil es hat einen Swimmingpool. Mhm. Ist auch größer, also wenn man mit einer Gruppe unterwegs ist, ist das vielleicht auch gar nicht so schlecht. Ansonsten sind das Familienpensionen. die werden privat geführt. Mhm. Eventuell ist der Besitzer irgendwo in Sofia und kümmert sich nur noch rudimentär um die Sache. Aber auf jeden Fall ist das nichts Großes. Aber du hast immer jemanden, der zumindest Englisch spricht.
Und die können einem bestimmt auch helfen, so mit Tipps und Arrangements, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also die Wanderungen zum Beispiel findest du alles. In den gängigen Plattformen bei Komoot oder so findest du auch die Wanderungen rund um Manic. Und in Restaurants hast du eigentlich immer zumindest Englisch als zweite Sprache auf der Speisekarte. Apropos Restaurants. Jetzt dürfen wir endlich über Essen reden, oder?
Jetzt warst du wandern, jetzt darfst du auch was essen, Volker. Ehrlich gesagt bin ich da jetzt auch mal ganz interessiert, weil ich mag zwar diese Balkanküche, aber ich persönlich kenne sie, aber weil ich kenne sie natürlich auch nicht so gut. Ne? Ich kenne also diese übliche kroatische Cevapcici-Variante und dann so ein bisschen das Rumänische. Wie ist das in Bulgarien? Was esse ich da?
Ja, es ist schon sehr ähnlich. Also jeder Bulgarier würde jetzt schreien, sagen, nein, ist es nicht. Es fängt an mit der Klassiker Fleisch. Möglicherweise, also wenn es irgendwo geht, vom Grill. Mhm,
natürlich.
Hackfleisch vom Grill.
Wo sonst, Volker, wo sonst? Fleisch gehört auf den Grill.
Aber nicht nur. Also erstmal, angeblich haben die Eskimos ja irgendwo 1000 Wörter für Schnee oder so weiter. Die Bulgaren haben mindestens 100 Wörter für gegrilltes Hackfleisch. Es ist wirklich, jede Variation ist denkbar. Jede mögliche Art von Tier zusammengemischt mit Schafskäse, mit grüner Paprika, mit roter Paprika, mit Chili, mit Knoblauch, mit was auch immer. Also du hast tatsächlich in jedem Restaurant so mehr oder weniger the hack of the day, also irgendwo das Hackfleisch irgendwo das... Nein, also das ist das lokale Hackfleisch. Also sozusagen die kleine Bulette, wie der Berliner sagt. Kifte. Die, also ja, Köfte genau, oder Kebabsche.
Auf Rumänisch heißen sie Kifte.
Köfte oder Kebabsche, wobei ich immer noch nicht rausgefunden habe, weil also Kebabsche, denkt man an Cevapcici und denkt, das sind die kleinen Würstchen. Kebab. Nicht unbedingt. Ja, also es gibt die verschiedensten Formen und Ausführungen und Mischungen. Und das ist toll, das nochmal durchzuprobieren, wenn man Fleisch isst. Es gibt dann sowas wie den Sasch. Das ist so eine Tonscheibe, die erhitzt wird, wo das dann sozusagen, du kennst das vielleicht so Teppanyaki oder so, also irgendwo so japanische Geschichten oder südostasiatische Sachen oder Teppan auf Chinesisch, wo das ja so am Tisch dann das Fleisch zubereitet wird. So ähnlich ist das Sasch, aber eben auf einer runden Tonscheibe. Das ist fantastisch. Das ist meistens so eine Art Schlachteplatte, wo dann auch alle möglichen Würste und Fleisch und gehackt und nicht gehackt und sonst was, ein bisschen Gemüse auch. Und davon abgesehen, auch als Vegetarierin oder als Vegetarier kommst du wunderbar zurecht. Mhm. Es fängt an mit dem Chopska-Salat. Gibt es überall, ist oft so ein bisschen unterschiedlich. Es gibt also die Variationen mit Paprika, mit gegrillter, ohne gegrillte Paprika. Es gibt Körperlo, was richtig klasse ist. Das ist so eine Auberginenpaste.
Mhm. Ja. Das kommt mir jetzt alles ein bisschen bekannt vor, ja.
Es ist ähnlich. Ja, also es ist wirklich.
Klar. Ich meine, das grenzt an Rumänien. Natürlich tragen die sich die Sachen auch über die Grenze, ne?
Ja, und natürlich Göwetsch. Mhm. Das traditionelle Gericht, das ist immer so ein Tontopf. Also meine Mutter hätte gesagt Römertopf. Also so ein Tontopf, der dann eben mit ganz viel Gemüse, verschiedenen Gemüse, lange im Ofen dann zubereitet wird. Rein vegetarisch, wunderbar. Du hast natürlich also Wassermelonen an jeder Ecke. Auch die, was man so vom Griechen kennt, die Weinblätter, vegetarisch und nicht vegetarisch. Mhm. Tarator. So ein flüssiges Tzatziki, meine Frau reißt mir gleich irgendwo die Ohren auf. Es ist natürlich ganz anders. Aber um das mal für die Hörerinnen
zu sagen. Das haben die Bulgaren
so
erfunden, oder?
Das Tarator auf jeden Fall, das Tzatziki vielleicht nicht. Ja, auf jeden Fall so ein flüssiges Tzatziki, letztendlich wunderbar erfrischend. Also es gibt auch für Vegetarier was. Aber wenn man Fleisch mag, ist man durchaus im Vorteil in Bulgarien. Aber das aufs Feinste. Also, mhm. Es gibt alle möglichen. Und natürlich irgendwo ganzes Lamm am Spieß, möglichst dann irgendwo 20 Stunden langsam auf kleiner Flamme und dann so richtig knusprig und so weiter. Das ist auch was, was man im
Bulgarien. Das gibt doch nicht. Das sind Babyschafe, Volker. Okay, gut.
Das ist lecker, sagt der Bulgar, mhm. und sage ich in dem Fall auch. Hoffentlich hört es meine vegetarische Tochter nicht.
Nee, das klingt ja alles echt lecker. Sag mal, wenn ich jetzt, also angenommen, du hättest mich jetzt überzeugt, was du auch ein Stückchen gemacht hast, wie binde ich denn Melnik ein? Weißt du, ich fliege ja nicht nach Bulgarien, nur um Melnik zu machen. Ich mache vielleicht Sofia, weil da komme ich sowieso vorbei. Ich mache Melnik. Gibt es da vielleicht noch irgendwas in der Nähe, wo ich sage, das könnte ich eigentlich gerade noch mitnehmen?
Es gibt eigentlich eine ganze Menge, was du machen kannst. Also so die klassische Runde, die ich jetzt demnächst auch als Fahrradtour mache, ist einfach durch die südwestlichen Berge von Bulgarien zu fahren. Mhm. Ob man das jetzt mit dem Auto macht, ob man sich mit öffentlichen Verkehrsmitteln durchschlägt, was eher ein bisschen schwierig ist. Aber letztendlich Sofia an sich übrigens auch, können wir auch gerne mal eine Folge machen, mhm. weil Sofia ist auch sehr unterschätzt. Auch Sofia ist eigentlich eine sehr, sehr schöne Destination. Nach Sofia fliegen oder mit der Bahn oder wie auch immer. Übrigens auch Donauradweg für die Radfahrer. Mhm. Donauradweg runterfahren bis Vidin und dann wunderbar durch Svitovka-Gebirge. Ganz tolle Schlucht dann Richtung Sofia, ist auch ganz toll. Aber auf jeden Fall dann Richtung Süden, dann kommt erstmal das Rila-Gebirge. Da kommt das berühmte Rila-Kloster.
Hast du ja gerade vorhin gesagt, ne? Das hatten wir schon.
Genau. Genau. Dann ist die nächste Station Melnik. Mhm. Dann kannst du überlegen, das ist dann das Piringebirge, dann kannst du bis nach Bansko. Das ist eher so was für Skifahrer, aber auch im Sommer ganz nett. Mhm. Auch so eine, ja, ist so ein bisschen wie Garmisch-Partenkirchen auf Bulgarisch. Kann man eine Nacht auf jeden Fall verbringen. Dann gibt es auf dem Weg, wenn man jetzt weiter Richtung Rodopen fährt, Kovacevice. Das ist ein ganz altes, gut erhaltenes Bergdorf. Mhm. Auf halbem Weg so Richtung Rodopen. Haben sich inzwischen ganz viele Künstler angesiedelt. Sehr, sehr gut restauriert alles. Viele Unterkünfte, tolles Essen. Mitten in den Bergen, sehr schön. Kann man Tageswanderung machen. Und dann Trigrad. Trigrad ist da, wo angeblich Orpheus in die Unterwelt gegangen ist. Und es gibt da eben eine Höhle, die ist wirklich so, also wenn du das siehst, das ist so ein ganz tiefes Loch, mhm. mit Wasserfall und es geht ganz weit nach unten und ganz unheimlich. Und du kannst dir das wunderbar vorstellen, dass da wirklich der Schlund zur Hölle ist. Und von da ist es dann nicht mehr weit Richtung Plovdiv. Mhm. Es gibt auch die Rotopenbahn, die fährt von Bansko bis nahe Plovdiv. Auch da ist eine alte Bimmelbahn, die da quer durch die Rotopen fährt. Auch die könnte man integrieren. Und dann Plovdiv, das wäre auch mal, da müssen wir unbedingt vielleicht mal eine Folge machen. Plovdiv ist eine der schönsten Städte, die ich in meinem Leben gesehen habe. Also gerade die Altstadt.
Weißt du, dass ich da automatisch gedacht habe an Industrie? Weiß nicht genau warum, aber ich habe Plovdiv mit Industrie in Verbindung gebracht. So Schwerindustrie stimmt dann wahrscheinlich nicht, oder?
Nee, gar nicht. Mhm. Also dann so ein bisschen weiter Richtung Osten eher. Aber Plovdiv hat einen nicht nur einen mittelalterlichen Kern, sondern einen römischen mhm. Kern. Römisches Amphitheater. Eine wahnsinnig vibrante Nachtlebenkultur. Ganz viel Musik, ganz viel Theater. Tolles Essen. Also auch das, also man könnte dann nach Plovdiv und sich dann so langsam Richtung Schwarzmeerküste mhm. durchschlagen.
Da wollte ich jetzt auch nochmal einfügen. Also ich hatte ja anfangs erzählt, dass ich an der Schwarzmeerküste war. Und mir hat das eigentlich so ganz okay gefallen. Also ich persönlich würde jetzt nicht 2 Wochen Goldküste buchen. Aber da mal so 2-3 Tage Halt zu machen, warum nicht? Der Strand war schön, das Wasser war echt angenehm. Ich erinnere mich, es gab Wellen, das fand ich gut. Das ist am Schwarzen Meer nämlich nicht überall so. Gibt auch Gegenden, da siehst du die Leute am Horizont im Wasser und dann stehen sie auf. Man denkt, oh mein Gott, wie flach muss das sein? Du kannst sie schon gar nicht mehr erkennen und die stehen und haben das Wasser an der Hüfte. Das war jetzt da nicht so. Das fand ich eigentlich total schön. Und mich hat das auch gar nicht gestört, dass es dann ein Stück touristischer war, weil es gibt auch mal so Momente im Urlaub, wo man denkt, och, sich mal das Essen bringen lassen und ne, so diese üblichen Services, warum nicht? Ne? Ich würde es halt nicht immer haben wollen.
Ja, also man würde jetzt nicht von Deutschland aus sagen, ich fahre jetzt mal nach Melding und verbringe da mal 2 Wochen, das auf keinen Fall. Das heißt, das sollte man schon verbinden. Du hast 2 relativ schöne Städte, auch interessante Städte mit Varna und Burgas an der Küste. Vor allem Varna ist da eigentlich die schönere Stadt.
Genau, da war ich.
Aber du hast dann auch so, ja, und du hast aber auch so schöne alte Städte wie Susapol. Das ist so eine Halbinsel, die etwas südlich von Burgas liegt. Nicht besonders gut gehaltene Altstadt, aber so ein bisschen laid back und auch mit einem Jazzfestival im Sommer, mit gutem Essen und eher so jugendliches Publikum. Aber jetzt nicht so Ballermann, sondern eher so, wir hören gerne irgendwo Live-Jazz, wir hören gerne Live-Rock, eher so in die Richtung. Und dann Richtung Süden wird es ganz wild, also Richtung von Susapol dann Richtung Sina Moritz und so weiter. Das ist fast schon Türkei. Und da kommen dann Naturschutzgebiete, wo du dann mit dem Boot reinfahren kannst und dann gewisse Orte, fast wie das Donaudelta, nur mit dem Boot erreichen kannst. Also auch da gibt es Möglichkeiten. Mhm. Also Bulgarien ist wirklich so ein Land, das sollte man jetzt wirklich entdecken, gerade wo jetzt Asien und Amerika und Afrika jetzt nicht so die Alternativen sind.
Ja, das wird dauern,
es ist bis toll.
Wir da hinkommen. Das stimmt, da könnte man wirklich ein bisschen Europa entdecken. Ich würde das jetzt...
Ja, vor allem der Süden und der Norden. Also so Grenze zu Rumänien, riesengroßes Landschaftsschutzgebiet, Grenze zu der Türkei, riesengroßes Landschaftsschutzgebiet. Also auch für Naturliebhaber, für Ornithologen, fantastisch.
Also Volker, das klingt alles echt nicht schlecht. Also ich meine, ich habe ja am Anfang groß getönt, du musst mich jetzt hier überzeugen. Finde ich, hast du ganz gut geschafft. Würde ich vielleicht auch mal machen, Bulgarien. Sag mal noch eine letzte Frage, bevor wir dann so ein bisschen so zum Ende kommen. Wann mache ich das? Also angenommen, ich möchte jetzt nicht unbedingt im August nach Bulgarien, wenn sowieso die Flieger sehr voll sind. Von wann bis wann würdest du das empfehlen?
Letztendlich alles außer November bis März.
Ist dann zu kalt oder?
Ja, man glaubt es gar nicht. Man hat so, selbst Griechenland oder so oder Türkei ist ja eigentlich relativ, ja, zwar frisch im Winter, aber doch relativ erträglich. Bulgarien ist auf gut Deutsch arschkalt. Es hat so einen gewissen Anflug von kontinentalem Klima und dadurch sind, die haben auch gerne mal Schnee. Mhm. Also das hat keine minus 20 Grad oder so. Mhm. Aber Minusgrade sind keine Seltenheit, aber das eben nur so November, Dezember, Januar, Februar. Mhm. Bis in März rein. Aber so ab Ostern bis, sagen wir mal, so Mitte Oktober ist eigentlich ganz gut. In der Regel ist der Herbst sehr, sehr schön. Es stimmt, im August, Juli, August ist halb Bulgarien an der Schwarzmeerküste. Mhm. Also weniger so ausländischer Tourismus, sondern eben das Land reist.
Und dann wäre ja Melnik gar nicht falsch, wenn die alle an der Küste sind, ne?
Ja, das sowieso. Mhm. Also innerbulgarischer Tourismus so gut wie nicht existent, ganz ehrlich. Also man darf gerne ein paar Tage vorbuchen, aber ist nicht wirklich ein Problem, da was zu kriegen. Das Problem ist Schwarzmeerküste. Aber ansonsten, das Problem ist ein bisschen die Charterflieger, also alles das, was eben, oder auch Ryanair oder EasyJet fliegen, glaube ich, auch erst in der Saison. Das heißt,
die
also
man müsste da schon... Die fliegen an die Schwarzmeerküste. Die fliegen jetzt nicht nach Sofia, sondern die fliegen wirklich direkt quasi an den Strand. Nach Varna, oder?
Nee, ja, Varna oder Burgas, aber genau. Ryanair fliegt tatsächlich von Berlin und Nürnberg nach Sofia. Aber eben erst dann so ab Mai bis Oktober oder so. Ansonsten Bulgaria Air, sehr günstig, auch gut. Die fliegen ganzjährig. Und ansonsten, wie gesagt, also auch, man kann da auch mit dem Bus oder mit der Eisenbahn runterfahren und das ist auch nicht zu Nerven aufreiben.
Ja, so weit ist es jetzt dann auch wieder nicht. Ne? Das geht noch, ja. Also ich finde, das klang jetzt total klasse. Hast du noch irgendwas, was dir noch fehlt, was du jetzt noch nicht gesagt hast, was dir komplett auf der Seele brennt zum Thema Melnik und Bulgarien?
Ja, einfach gib Bulgarien mal eine Chance. Jenseits.
Oh Gott, wie das klingt, nein, das arme es Bulgarien.
Ja, ist aber wirklich so, weil es letztendlich, die tragen ja so diesen Titel, das Armenhaus der EU vor sich her. Die Leute wissen eigentlich, was für ein tolles Land sie haben. Die Bulgaren wissen, was sie für ein tolles Land haben. Und sie fühlen sich immer so irgendwo reduziert auf die Erntehelfer, auf die Arbeitsmigranten, auf
ja,
den...
Ja, aber auch auf die korrupte Politik, das darfst du auch nicht vergessen, wo wir gerade bei problematischen Themen sind. Ich glaube, das muss ich dich jetzt fragen, obwohl ich denke, dass ich die Antwort kenne. Wie steht es zum Thema Sicherheit? Ich höre nämlich ganz oft von Leuten, die sagen, ja, Osteuropa finde ich ja gut, aber ist das nicht gefährlich?
Natürlich hast du an den touristischen Orten, hast du natürlich irgendwelche Taschendiebe.
Nein, und das so weiter, meine ich nicht.
Das,
ne?
Überall hast. Das hast du auch in Spanien, ja, das eben. Hast du auch in Portugal, das hast du überall.
Also in Frankfurt.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist ganz normal. Und natürlich die Kriminalität ist, die Rate ist höher als in anderen mitteleuropäischen Ländern. Und nicht umsonst haben Mietwagen die Felgen mit einem Kabelbinder angebunden.
Ehrlich jetzt?
Ja,
wobei,
alle.
Ich muss dir ganz ehrlich sagen, also Felgendiebstahl, das läuft bei mir noch nicht ganz unter schwere Kriminalität. Ich dachte jetzt mehr so an dieses... Das kenne ich jetzt, also ich weiß es bei Bulgarien nicht, aber ich kenne es von Rumänien, dass ich da oft höre, ja, muss man da nicht aufpassen, wenn man da alleine unterwegs ist, und ich immer sage, ja gut, auf dem Portemonnaie musst du auch wirklich in Frankfurt aufpassen. Ich bin zweimal beklaut worden in meinem Leben und das war beides Male Frankfurt am Main und nicht im Ausland. Aber dass man Angst haben muss vor den Leuten, gar nicht. Wie gesagt, ich kenne es jetzt nur aus Rumänien, dass man nicht zwingend, wie hat das mal so schön einem Reiseführer gesagt, es war zwar Moldawien, aber ich fand diese Formulierung so klasse, dass wenn es so wenig Touristen gibt, die Leute einfach noch nicht auf die Idee gekommen sind, dass man sich den Touristen kriminell nähern könnte, weil es einfach zu wenig davon gibt.
Es gibt überall schwarze Schafe, aber letztendlich, ich habe noch nie irgendwo, und ich bin ja viel durch die Welt gekommen, ich würde sagen, ich habe mich in Bulgarien mit am sichersten gefühlt, und vor allen Dingen, du hast tatsächlich auch ein relativ hohes Bildungsniveau in Bulgarien. Ja, viele Leute waren im Ausland, die haben andere Sachen kennengelernt, sind wieder zurückgegangen, und die meisten Bulgaren sind unheimlich stolz auf ihr Land, und sie würden einen Dreck tun, irgendwo jetzt diesen Ruf oder den Ruf Bulgariens zu beschmutzen. Mhm. Also es klingt ein bisschen pathetisch, aber ist
ich
so.
Ich weiß, was du meinst, ja, ja.
Also ich würde sagen, Bulgarien ist jenseits des Problems, dass du tatsächlich auf deine Sachen aufpassen musst. Vielleicht gerade, wenn du Auto fährst, ein bisschen mehr. Nicht umsonst, versuch mal irgendwo ein Auto zu mieten und dann in Deutschland zu mieten und nach Bulgarien zu fahren. Geht nicht. Mhm.
Aber das geht generell nicht nach Osteuropa. Das ist, das sind einfach generelle Regeln, da tust du dich halt schwer.
Genau. Auch aus einem guten Grund. Ja. Also da gibt es tatsächlich einen guten Grund. Aber wenn du da unterwegs bist und reist, auch als Frau alleine, ich würde sagen, überhaupt kein Problem. Die üblichen Vorsichtsmaßnahmen. Und
dann du, das war mir jetzt einfach nur noch mal ein Anliegen, weil ich finde, das ist ein durchaus echt legitimer Punkt, wenn man seine Reisepläne macht und dann eben vielleicht auch ein bisschen von diesen, wie nennt man es, ausgetretenen Pfaden weggeht, dann muss man natürlich schon auch ein gutes Gefühl dabei haben. Ne? Das finde ich total wichtig.
Ja, es ist ein tolles Reiseland, also ganz ehrlich. Mhm. Und ich habe immer Vorbehalte, weil ich einfach so ein bisschen überkreuzt mit meiner Schwiegermutter bin. Aber inzwischen ist es wirklich so, ich möchte jedes Jahr wieder dahin, mindestens einmal.
Ich muss jetzt hier auch nochmal ganz explizit sagen, nein, wir sind nicht vom bulgarischen Fremdenverkehrsamt gesponsert. So ist es nicht.
Ja, du nicht. Ich hoffe ja noch drauf, also wer das hört.
Du hältst so im Hintergrund schon die Schilder hoch, ne? Genau. Sind wir nicht. Wir suchen unsere Reiseziele wirklich nach persönlichem Gusto aus. Sollten wir jemals in die Lage kommen, Werbung in diesem Podcast zu integrieren, potenzielle Werbepartner, Achtung aufhorcht, dann würden wir das auch ansagen. Weil wir natürlich von allen Reisezielen schwärmen, die wir hier vorstellen. Sonst würden wir das ja nicht machen.
Das ist ja auch der Ansatz, dass wir sagen, wir stellen hier Destinationen vor, die eben nicht irgendwo gepromotet werden, sondern weil wir die toll finden. Und Melnik war mir ein echtes Anliegen. Und Bulgarien ist mir ein Anliegen.
Kann ich gut verstehen. Du hast mich jetzt auch echt ganz schön begeistert. An unsere Hörer nochmal ganz kurz, wenn ihr Fragen habt, meldet euch bei uns. Wenn ihr Anregungen oder Kritik habt, obwohl, nee, Kritik eigentlich lieber nicht, aber Anregungen nehmen wir gerne. Und natürlich auch Bewertungen. Freuen wir uns total, wenn ihr uns auf den üblichen Plattformen bewertet. Ich kann euch nur empfehlen, schaut nochmal in die Shownotes rein. Wir werden das, was wir jetzt hier erwähnt haben, auch nochmal ganz kurz verlinken, sodass ihr da auch nochmal genauer reingucken könnt. Wie heißen die Orte? Wo liegen die? Etc. Ne, Volker, oder du hast doch die meisten, für die meisten Sachen gibt es sicherlich auch eine Webseite, denke ich.
Auf jeden Fall.
Genau, das machen wir für euch fertig. Ja, und ansonsten, also mir hat es Spaß gemacht, Volker. Ich war jetzt echt überrascht und ja, ich hoffe, unseren Hörern und Hörern hat es auch so gut gefallen. In jedem Fall hören wir uns in 2 Wochen wieder und bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Bis dann. Tschüss.
Ja, auch von mir. Habt Spaß dran, fahrt nach Bulgarien und wir sehen uns wieder.
Auf Bulgarisch, Volker, auf Bulgarisch. Wie heißt Tschüss?
Nee.
Okay.
Du bist Sterne.
Ja? Okay.
Ja, du bist Sterne.
Alles klar. Okay, bis dann. Tschüss.
Tschüss.